Ja, Gude, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Linienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Heute sind wir wieder zu dritt. Toni Seiler, wie gewohnt, ich Colin Mahnke und unser Gast Benny Bayer. Grüß euch, ihr beiden.
Gude, servus, Colin, hi Benny. Ich habe mir heute mal das Lied erspart, weil wir haben Gäste und da gehört sich das nicht, deswegen überlasse ich das dem Benji heute zu singen.
Ja, im Singen bin ich nicht gut, aber ich freue mich natürlich, heute zu Gast sein zu dürfen und freut mich.
Du hast sogar auch, wir sind ja hier beim bärtigsten Podcast, also wir sehen uns ja, du hast zumindest auch ein bisschen wachsen lassen, aber zu deiner Lilienzeit warst du ja meist glatt rasiert, so wie ich das in Erinnerung habe.
Ja, da wächst nicht so viel, ne? Aber ja, ein bisschen ist jetzt was da. Ne?
Du hast auf jeden Fall mehr als Sandro und das ist
aber ja. An dich komme ich lange nicht dran.
Ja, vielleicht kurz zur Vorstellung, Benny, nochmal die nackten Zahlen. Du hast 75 Spiele für den Lilien absolviert in der Zeit. Ja, zwischen 2011 bis 2014, also drei Saisons, warst du bei uns, auch noch in dieser berühmten, wo es dann hochging mit der Relegation. Und ja, dann kamen 5 Jahre Rot-Weiß Essen, warst da Kapitän und jetzt bist du in Aschaffenburg bei der Viktoria. Ich glaube, ne, deine Familie ist ja bekannt. Euer Vater und auch dein Bruder, ihr kommt einfach aus der Gegend, ne?
Genau, hat mich dann wieder Richtung Heimat verschlagen und jetzt bin ich wieder da.
Das ist ja nicht weit, das ist ja nur ein Katzensprung, deshalb bist du ja eigentlich wieder nach Hause gekehrt.
Nee, so schaut's aus.
Sehen wir mal zu Darmstadt dazu, eiskalt.
Ja. Ja, wir müssen mal zur Aktualität kommen, bevor wir in die Vergangenheit eintauchen, wie es der Toni immer so schön sagt. Naja, am Freitag, Benny, ich glaube, du hast auch geschaut, 2-3 in Düsseldorf. Und Toni, ich glaube, wir überlassen dann Benny mal kurz die Analyse. Benny, was sagst du denn?
Ja, ich finde, es war eigentlich kein so ein schlechtes Spiel. Aber wie, glaube ich, in letzter Zeit sehr, sehr unglücklich, gerade bei den Gegentoren. Und der Defensivverbund, was, sage ich mal, zu unserer Zeit, oder Toni, du kennst ja unter Dirk Schuster immer, Credo Ware, hinten gut stehen, kommt aktuell nicht so zur Geltung oder viele Fehler, die werden natürlich auch gerade eiskalt bestraft und deswegen, ich habe gerade nochmal die Tabelle gesehen, man guckt mal nicht sehr gerne drauf, ist eine sehr brenzlige Situation. Sie haben die Qualität, gerade in der Offensive, aber wie sagt man so schön, vorne gewinnt man Spiele, hinten die Meisterschaften, ne? Und da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, sag ich mal.
Ja, ich würde da gerade mal auch noch mit anschließen in meiner kurzen Analyse. Ich glaube, das kann man echt in einem Wort zusammenfassen. Also wenn man es ein bisschen zarter ausdrücken will, würde ich sagen, unglücklich. In meinen Worten würde ich sagen, es war scheiße. Das ist das Endergebnis. Das Schlimme an so einem Spiel ist, man kann der Mannschaft nicht so viel vorwerfen. Sie haben eigentlich ein vernünftiges, gutes Zweitligaspiel gemacht und verlieren am Ende 3-2 durch blöde Fehler, die, sage ich mal, in den letzten Wochen ja hin und wieder vorgekommen sind. Und das ist halt dann doppelt bitter. Also wenn man da 2-1 führt, noch 3-2 verliert, dann tut es schon sehr weh. Ich meine, es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt die Spieler im Detail da anzugehen. Will ich auch gar nicht tun. Aber ich glaube, den einen oder anderen Spruch kann man sich dann auch nicht verkneifen. Es ist halt sehr schade, dass Marcel Schuhen da am Wochenende wohl doch die Gartenhandschuhe anhat und nicht die Torwarthandschuhe. Da war ein bisschen bitter dran.
Ja, da sieht er natürlich nicht gut aus bei dem einen Ding mit dem Kopfball. Das ist aber gut. Ne, das sind so Dinge, das zieht sich ja, das ist ja nicht nur ihm jetzt passiert. Das, ne, ich meine, ihr zwei seid ja die Experten, diese berühmten individuellen Fehler. Wie stellt man die ab, Toni? Das haben wir ja auch schon mal hier angesprochen. Das ist ja nicht so, wie wenn du Ecken übst oder irgendwelche Standardsituationen. Das ist doch bei jedem verschieden. Nur wie kriegt man das abgestellt?
Ja, da gibt es, glaube ich, kein Geheimrezept. Ist halt Fußball, ist halt Tagesform. Also ich meine, wir haben vor dem Spiel ja auch schon die Analyse und den Vorausblick gemacht auf das Spiel. Und wir haben sie auch angedeutet, dass es eigentlich von der Konstellation her jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Düsseldorf hat 5-0 verloren gegen Bochum. Wir kommen mit Selbstvertrauen, wir haben 4-0 gegen Braunschweig. Dann sind die Vorzeichen eigentlich klar. Aber ja, herzlich willkommen in der zweiten Liga. Wie angekündigt, einmal verliere ich 5-0, im nächsten Spiel gewinne ich 3-2. Und so hat Düsseldorf im Prinzip das Ding wieder umgedreht und hat jetzt vielleicht ein bisschen Euphorie für die nächsten Wochen, zumindest ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und wir sind halt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, dass wir halt leider aus den letzten 4 Spielen nur 1 gewinnen konnten. So sieht dann die Gesamtbilanz aus. Das tut weh und das sind individuelle Fehler. Und das Problem ist halt, das kann gut sein, dass es mal in einem Spiel passiert. Da muss man hoffen, dass in einem Spiel einfach alle versagen. Aber aktuell ist es leider so, dass halt in, ja, sage ich mal, 5 Spielen regelmäßig ein anderer versagt. Und dann wird es halt unterm Strich in der zweiten Liga extrem schwer. Aber das abzustellen, ja, wie ein Sechser im Lotto.
Ja, genau. Benni, du warst ja in Essen Kapitän und dafür erkennst du diese Verantwortung. Ist das in so einer Situation, ne, wenn irgendwie in mehreren Spielen hintereinander solche irgendwie individuellen Fehler passieren? Keine Ahnung, was kann man da irgendwie als Führungsspieler irgendwie einwirken oder wie kann man sich sowas vorstellen? Wie ist man dann in der Kabine? Wie ist das dann auch unter der Woche im Training? Da kommt es dann schon auf die Führungsspieler an, oder?
Ja, klar, aber der Toni hat es richtig gesagt. Ich glaube, dann guckst du dich manchmal, wenn du jetzt das Tor anguckst, jetzt gerade das 2-2, dann denkst du, bin ich hier im falschen Film oder so, ne? Normalerweise passiert es ja nicht und gerade denkt man, das sollte nicht passieren, ne? Aber es kommt immer wieder vor und ich glaube, es gibt kein Rezept, das einfach sagen, ja, das können wir jetzt so abstellen. Natürlich sind gerade die erfahrenen Spieler gefragt. Ich habe gerade das Gefühl, ein bisschen, wie der Toni es gesagt hat, es zieht sich so durch wie ein roter Faden. Man muss einfach noch mehr darauf achten, dass man so wenig wie möglich überhaupt sich in die Bredouille bringt, da so einen Fehler zu machen. Oder und muss man sagen, ja gut, dann haue ich das Ding halt einfach mal weg, dass ich gar nichts entwickeln kann. Und dass man irgendwie wieder guckt, dass man Selbstvertrauen bekommt, dass man vielleicht mal hinten die Null stehen hat. Und ja, das kommt mit der Zeit, aber es darf sich halt nicht über Wochen hinziehen. Und aber das sind auch die erfahrenen Spieler gefragt, mal da mal auch dazwischen zu hauen. Und aber das ist nicht so einfach.
Ja, da gebe ich dem Benji recht, weil das Problem ist halt immer, auch in solchen Situationen wird man natürlich auch immer sensibler. Also mit jedem Fehler wird die Haut auch ein bisschen dünner. Da bringt es auch nicht, dass sie jetzt jedes Mal da reinzuhauen in die Kerbe. Da braucht man schon das gewisse Fingerspitzengefühl, weil mit Sandro haben wir es vor 2 Wochen auch gehabt. Es gibt halt auch so Spieler, die umso öfter man denen was sagt, umso unsicherer werden sie. Und deswegen ist es so ein, oftmals auch mit ein bisschen Daumendrücken verbunden, dass alles gut geht. Ist leider im Fußball auch so.
Ja, was mir jetzt ein bisschen, also das finde ich echt ein bisschen zu krass. Also die, wenn man so liest, klar, ne, Social Media sollte man eh nicht überbewerten generell. Aber natürlich, wenn man so mal liest, ne, also dass da der Marcel Schuhn jetzt so krass in der Kritik steht und schon da Leute sagen, ja, anderen Torwart, bla bla bla, das finde ich jetzt wirklich zu krass. Also ja, da sah er nicht gut aus, okay, aber das ist mir viel zu krass. Dass der da so niedergemacht wird. Da sind wir mal wieder, ne? Heute der Held, morgen der Depp oder umgekehrt.
Ja, damit muss ich aber leben als Fußballer. Also als Torwart, als Stürmer bin ich halt in so Situationen, auch als Innenverteidiger, wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich vorne die Chance nicht nutze, dann kann ich im Prinzip der Trottel sein, der das Spiel vergeigt hat. Und damit muss ich leben. Dafür verdient er ein paar Euro. Und von dem her ist es für mich jetzt auch unberechtigt, nach einem Spiel jetzt irgendwie die Lanze zu brechen und zu sagen, hier alles schlecht und raus. Genau. Weil sonst müsste ich nach jeder Niederlage jedes Mal den Trainer wechseln. Da hätten wir auf Schalke wahrscheinlich dieses Jahr schon 14 Trainer gesehen. Und von dem her sehe ich das jetzt nicht so. Aber man muss halt unterm Strich auch sagen, das ist jetzt nicht der erste Fehler gewesen. Also er hat schon immer mal wieder einen Bock drin. Da gehört aber dann die Mannschaft auch dazu, die ihn dann wieder aufbaut. Und das ist so ein Gesamtbild, das sich im Endeffekt entwickelt. Also der Torwart wird unterm Strich auch nur so sicher sein wie seine Innenverteidiger oder seine Spieler davor. Wenn man sich das Tor genau anguckt, würde ich jetzt nicht mal sagen, dass es nur der Fehler vom Torwart war.
Also das kommt noch dazu.
Die Innenverteidiger gehen ganz komisch zum Ball, verlassen sich dann irgendwie aufeinander und dann auf den Torwart. Der Torwart verlässt sich auf die Innenverteidiger und im Endeffekt stimmt einfach die Absprache nicht. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass der Schuhen jetzt schuld wäre an dem Tor alleine. Kann ich so nicht stehen lassen.
Sehe ich genauso. Wollen wir mal, beziehungsweise ich will euch nur mal gerade ein paar Namen vorlesen. Ja, wenn wir jetzt mal Düsseldorf abhaken und mal aufs kommende Wochenende gucken. Also ich lese einfach nur mal vor. Ulreich, Ksiasula, Duziak, Terodde, Hunt, Wood, Hinterseher, Winsheimer, Jung, Kinzombi, Jatta. Das ist noch nicht mal der ganze Kader vom HSV. Alter, was kommt da auf uns zu? Die haben jetzt auch verloren, aber wo wir jetzt schon, Toni, zu Düsseldorf eigentlich gesagt haben, dass da richtig viele Bundesligaspieler drin sind, beim HSV, das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Benni, was macht dir Mut, dass wir, dass wir gegen die was holen?
Ja, da gebe ich dir recht. HSV hat eine brutale Qualität, aber man sieht ja auch gerade, bei denen läuft es ja auch nicht gerade rund. Die haben losgelegt wie die Feuerwehr, muss man sagen. Und jetzt haben sie so gerade hier so ein Break. Darmstadt hat sozusagen nichts zu verlieren, ne? aber zu Hause glaube ich jetzt nicht, dass da jeder erwartet, da muss ein Sieg her. Ich finde, man soll aufspielen. Warum soll man jetzt gegen Hamburg nicht gewinnen zu Hause? Klar, die haben die Qualität. Man muss noch mehr fokussiert sein, keinen Fehler zu machen, weil Terodde, der macht aus gefühlt nichts ein Tor. Aber das ist vielleicht auch gerade der gute Gegner, um die Wende einzuleiten.
Sehe ich genauso. Also ich sehe das genauso, dass wir uns da nicht, überhaupt nicht verstecken müssen. Vor allem das Schöne war ja, dann nach dem Abpfiff da, nach dem HSV-Spiel, nachdem sie das Spiel verloren haben, habe ich auch an der roten Hose hinten schon den einen oder anderen braunen Streifen gesehen. Also die kommen auf keinen Fall mit Selbstvertrauen jetzt nach Darmstadt. Und von dem her mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen.
Ja, Sonny Kittel fehlt. Der hat gelb-rot gesehen. Das ist für mich auf jeden Fall eine Schwächung.
Der hat Angst, deswegen hat er sich schon geholt.
Ja. Genau. Ja, also ja, ich meine, HSV, gegen die scheint ja irgendwie immer was zu gehen. Obwohl die so ein Team haben, für einen Fehler oder für so Ausrutscher sind die immer gut. Also ich bin richtig gespannt. Am Ende unserer Folge kommen wir dann zu den Tipps. Ja, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen? Ich muss es noch, ehrlich gesagt. Ich bin noch unentschlossen.
So. Das Schöne ist ja, die kommen ja mit zwei Niederlagen. Die kommen ja nicht nur mit einer. Die haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Das heißt, da brennt es halt richtig. Und von dem her, da bin ich jetzt positiv gestimmt, dass wir da zumindest eine Chance haben und ein vernünftiges Spiel abliefern. Bei unschlagbar sind die nicht, das haben wir jetzt gesehen. Da haben wir jetzt auch drei der letzten vier Spiele verloren. Auch keine Frage. Aber ich glaube, da treffen zwei gute Mannschaften aufeinander und das wird interessant.
Das finde ich, sollten wir auch nochmal unterstreichen. Also ich fand die Leistung von Freitag, also wir hatten genug Chancen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir da mit Glück zwei Dinger reingewackelt haben und irgendwie da chancenlos waren und das 6-2 hätte ausgehen können, um Gottes Willen. Ne? Also mindestens ein Punkt, wenn nicht ein Sieg, wäre meiner Meinung nach absolut verdient gewesen. Ich glaube, darauf muss man ja irgendwie aufbauen.
Ja, ich sehe es auch so. Ich glaube, der Düsseldorfer Sieg war eher glücklich als jetzt verdient, würde ich so sagen. Ist halt nun mal auch dann irgendwo ein bisschen eigene Dummheit, gell? Wenn man seine Chancen vorne nicht macht, dann passiert es zwar nicht immer, aber häufig, dass man dann halt die Spiele noch verliert oder zumindest mal zwei Punkte verliert und nur unentschieden spielt. Aber gut, jetzt ist das Spiel vorbei. Was will ich jetzt großartig sagen? Die Leistung war in Ordnung und dann muss man jetzt aufbauen.
Genau. Gut, dann gucken wir doch mal ein bisschen zurück. Denn, Toni, der Benni war sogar noch ein bisschen vor dir bei den Lilien. Und ihr habt sogar, ich habe das vorhin mal nachgeguckt, ihr habt am 17. März 2012, das war in deiner ersten Saison, Benni bei den Lilien, habt ihr auch gegeneinander gespielt. Toni, du warst da noch bei Heidenheim. 17. März 2012 am Bölle 2-1 für die Lilien. Und da warst du vorne bei Heidenheim im Sturm. Und Benni, ich glaube, du warst auf der 10 bei uns.
Ja, kann sein, ja. Also zentrales Mittelfeld. Kann mich jetzt nicht an den Sieg erinnern, weil Heidenheim war immer ein böses Pflaster. Aber das freut mich.
Ich habe auch in dem Spiel schon angedeutet, wie torungefährlich ich bin. Habe in dem Spiel auch nicht getroffen, wie viele Jahre danach auch. Von dem her glaube ich, dass es die einzige richtige Konsequenz war, dass Darmstadt mich verpflichtet hat.
Ja, Benni, du musst ein bisschen erzählen. Also du bist zu Lilien gekommen, das war nach diesem Aufstieg in die dritte Liga, wo ja ein gewisser Yannick Stark nicht unbeteiligt war, der hat dieses geniale Tor da in Worms geschossen. Dann dritte Liga, Costa Ronja als Trainer, Jan Zimmermann im Tor, war da Christian Beisel und ja, Danny Latzer. Erzähl doch mal ein bisschen, die Saison da, seid ihr ganz gut reinkommen. Du hast im zweiten Spiel direkt dein erstes Tor gemacht in Aalen.
Genau, und, ja. ich kann mich noch dran erinnern, weil du gerade Yannick Stark gesagt hast, ich war noch zu der Zeit bei RB Leipzig und es war der vorletzte Spieltag. und ich war schon so ein bisschen in Verhandlungen mit Darmstadt und Costa. Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne wieder zurückkommen, aber es muss schon in die dritte Liga ja gehen für Darmstadt und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und dann haben wir aber vorher schon gespielt, so 13 Uhr, und das Darmstadt-Spiel lief noch. Und da war es ja, glaube ich, unentschieden gestanden und wir waren schon im Bus auf der Heimfahrt von Chemnitz und vor einmal gucke ich auf mein Handy und der Yannick Stark hat das Tor gemacht und ich schreie so laut im Bus, ja! Und die Jungs, was ist los? Ich so, ja, egal, war ein wichtiges Tor. Ne? Und das war ja sozusagen eigentlich das Tor, das eigentlich der Aufstieg war, ne? Und ja, so ging die Geschichte los. Das fand ich ein witziges Zeichen damals. Und ja, dann waren wir Aufsteiger sozusagen mit einem guten jungen Team. Wie du gerade gesagt hast, gute Jungs dabei, die jetzt auch, der ein oder andere jetzt noch in der Bundesliga spielt mit Danny. Costa, muss ich sagen, war ein super Trainer. Der hat damals schon das Spiel ganz anders gelesen. Toni, du kannst ihn ja auch, oder? Ja. Und muss ich sagen, mit sehr geringen Mitteln, was wir hatten da als Aufsteiger, haben wir da sehr souverän, finde ich, die Klasse gehalten. Und es war eine geile Anfangszeit, muss ich sagen. Und gerade am zweiten Spieltag das erste Tor für mich. Gerade, es hat natürlich, ja, war ein perfekter Einstieg. Ne? Deswegen.
Ja, cool. Der Costa war ja, glaube ich, auch Experte fürs ZDF, für hier WM und so weiter. Das war doch immer das, was man so gesagt hat, der Taktikexperte. Und Toni, kanntet ihr euch aus Aalen oder bin ich da ganz falsch?
Jetzt mal allen Ernstes, aber der war der Taktikexperte für die kroatische Nationalmannschaft, oder?
Aber auf jeden Fall, die Videoanalysen, die gingen so lang, das kannst du dir nicht vorstellen.
Was? Ja? Kann ich mich aber auch noch erinnern. Ja, ich hatte ihn in Aalen zum ersten Mal. Da war Co-Trainer unter Jürgen Kohler. Ja. Was übrigens auch ein absoluter Klassiker ist, Jürgen Kohler. Auch nochmal ein Highlight. Leider gibt es keinen Videopodcast, nur einen Sprechpodcast. Also ihr müsst jetzt zuhören. Aber ich versuche es mal zu beschreiben, wie unser Weltmeister Jürgen Kohler auf den Trainingsplatz kam. Der hatte seine kurze Hose bis zum Anschlag hochgezogen, die Obelix. Sein T-Shirt steckte da drin, die Stutzen übers Knie, eine 25.000 Euro Rolex an der linken Hand und 7 verschiedene Ringe an den einzelnen Fingern, teilweise auch aus purem Gold. Dann eine Drillerpfeife um den Hals und er hat so gut wie nichts geredet, sondern hat immer nur blöd in die Pfeife da reingepfiffen, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und der geilste Spruch von ihm, den ich jemals gehört habe: Männer, wenn ich das sehe, wie ihr trainiert, da kriege ich einen Kackreiz. Er hat sich bei mir eingebrannt. Unfassbar. Jürgen Kohler. Ein geiler Typ, aber als Trainer, boah, eine Pfeife, ey. Eine Pfeife. Da war der Costa damals Co-Trainer. Und der Costa wurde dann für, glaube ich, 2 Spiele zum Cheftrainer ernannt, nachdem Jürgen Kohler aufgegeben hatte. Und das Gute von Costa, der hat einen super Einstieg. Wir haben in Paderborn 4-0 verloren. Also es war sehr ernüchternd. Aber ich muss sagen, ich habe Costa richtig lieb gewonnen. Das ist ein ganz feiner Mensch, ein richtig guter Trainer. Der Einstand war etwas misslungen. Aber Jürgen Kohler, trotzdem nochmal absolutes Highlight.
Wahnsinn. Ey, was du da jetzt rausgehauen hast, das ist ja unfassbar. Diese Vorstellung, ne? Aber echt, ist ja echt komisch, ne? Das ist so ein Beispiel als Spieler, der absolute Gott beim BVB und Juve oder wo auch immer, überall. Weltmeister, ja, und als Trainer, ich glaube, er war ja auch in Duisburg, meine ich mal, Trainer. Und irgendwie hat das alles nicht funktioniert. Also das ist nicht immer so, Weltklasse-Spieler gleich Weltklasse-Trainer.
Zum Glück für die Vereine, laut Tonis Aussage, oder?
Absolut. Nee, ich möchte mal so sagen, der Jürgen Kohler war halt ein feiner Mensch. Also so menschlich war der super in Ordnung. Ich glaube, das Problem einfach von ganz vielen, die im Fußball sehr erfolgreich waren, die schweben so ein bisschen über allem gefühlt, vor allem halt die Generation Weltmeister 90, und die kriegen das einfach nicht so rübergebracht an die Spieler, und dann brauchst du halt einen Co-Trainer, der das so vermittelt, und das war so Costas Aufgabe, der hat das halt alles so weitergegeben, aber so im zwischenmenschlichen Umgang ist es halt, glaube ich, extrem schwierig für so einen Weltmeister, wenn der jetzt so das Training anguckt und du stoppst halt einen Ball 3 Meter weit, dann glaube ich, denkt er sich dann auch irgendwann, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe gegen Maradona gespielt und jetzt muss ich mir den Seiler, den Blinden angucken, der jede Flanke übers Tor haut und der nicht mal einen Ball stoppen kann. Stelle ich mir auch irgendwo schwierig vor. Und von dem her würde ich ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, als Trainer, eine Vollkatastrophe.
Job verfehlt.
Ja, aber dann...
Er hat trotzdem sein Geld mit verdient.
Also, ja. Aber dann muss man sagen, ne, hat der Costa ja echt seinen Weg gemacht und hat in Darmstadt, also wir haben echt viel zu verdanken. Der hat mit diesen Erfolg mit begründet. Und ich weiß allerdings noch, Benni, sein Abgang, beziehungsweise sein letztes Spiel, das war dann auch gegen Heidenheim, das weiß ich noch. Das war so ein trostloses 0-2. soweit ich weiß, das war dann eine Saison später. Und das war so ein ganz seltsamer Abgang, weil der einfach eine Ehrenrunde gedreht hat nach dem Spiel. Und so nach dem Motto, als ob schon alles klar war, hier, tschö, macht's gut. Ja, war es aber noch gar nicht. Und dann auf einmal doch. Weißt du noch, wie das für euch
als damals war? Es war sehr, sehr komisch damals. Es hat ja so Anzeichen dann gegeben, dass da vielleicht was im Busch ist, aber nichts. Es kam kurz vorm Spiel dann, also ein, zwei Tage oder so kam es vorher raus. Aber ganz normal, er hat sich da nichts anmerken lassen. Und ja, nach dem Spiel, wir haben auch gedacht, was macht er denn da, ne? Haben wir nicht hier gewonnen oder so? Aber ich fand, es war eine scheiß Situation. Ich glaube, es war 6., 7. Spieltag oder so. Die Saison war ganz frisch. Und zweite Jahr ist eh für einen Aufsteiger nicht so einfach.
Klong, Nasenschwein.
Ja. Und das war dann, waren wir dann schon alle geschockt. Wir hatten ja schon ein gutes Leben mit Costa so. Menschlich hat es einfach irgendwie gepasst, muss man sagen, in Darmstadt. Du hast gerade selber angesprochen, er hat, sag ich mal, den Erfolg eingeleitet und dann kam ein eigenes Kapitel.
Und Toni, weißt du das? Dann weißt du, wer dann bei Darmstadt Trainer wurde? Weißt du das? Nach Costa Runjalc, weißt du, wer da kam?
Dirk Schuster, oder?
Nee.
Da war er. Warte mal, Seeberger?
Ja.
Ja, jetzt habe ich es. Jörg Seeberger war auch ein Klassiker.
Das war ein richtiger Klassiker. Der hat halt zu 100% gepasst.
Nicht. Aber nochmal kurz zu dem Spiel zurück, weil ich war ja damals noch in Heidenheim und ich kann mich erinnern, dass ich bei dem Spiel auf der Tribüne saß. Aber war das nicht das legendäre Spiel, wo es die rote Karte für Gorka gegeben hat, obwohl es für Sulu gegeben
hat? Nee, das war schon unter Schuster. Es war eine Rückrunde.
Okay.
Es war eine Rückrunde.
Da war ich auch noch in Heidenheim, das war eine ganz kuriose Szene.
Genau, deswegen. Und da sehe ich heute den Schiri, was hat denn der gepfiffen?
Benny Cortus, der hat heute ein Spiel gepfiffen. Hier, Schalke.
Ja, genau. Ja, genau, da habe ich schon gesagt, das ist eh der, sagen wir mal lieber nichts dazu. Ich spiele ja noch aktiv, deswegen.
Das ist eine Pfeife, wollte ich sagen.
Ja. Aber Toni, kennst du den Jürgen Seeberger? Hattest du den auch mal? Oder weil, also Benni, ich bin mal gespannt, was du gleich raushaust. Ich kann da auch was zu sagen, weil ich habe auch das Vergnügen mit ihm persönlich gehabt. Aber Toni, kennst du den auch oder nur quasi indirekt?
Nee, nur indirekt. Also ich kann da wirklich nicht viel zu sagen. Kann ich gar nicht sagen.
Benni, ich glaube, du kannst ja viel mehr dazu sagen als ich. Nur ich war damals für Liga 3 Online. Die sind jetzt ja echt richtig groß. Das war damals noch in den Kinderschuhen. Und da war ich quasi so der Darmstadt 98-Reporter und war deswegen damals auch schon viel auf Pressekonferenzen und so. Naja, der Jürgen Seeberger, man hätte eigentlich meinen können, dass der irgendwie aus der Kreisliga da hochgekommen ist, weil der das komisch fand, dass nach den, der Trainer gibt die Pressekonferenz, so, und dann ist es ja meist so, dass viele Journalisten dann halt nochmal zum Trainer nach vorne gehen, nochmal persönlich mit ihm reden. Das ist bis in die Bundesliga so. Und dann hat er mal zu einer Rede angesetzt, so nach dem Motto, ja, er weiß überhaupt nicht, was das hier soll, weil wieso würden jetzt noch alle zu ihm kommen und so weiter. Also das ist so ein ganz normales Ritual, das es überall seit Jahren gibt und er hat sich da richtig drüber aufgeregt und es war, alle haben sich nur so angeguckt, Alter, was ist das für einer? Und naja, vielleicht hattet ihr das in der Mannschaft damals auch.
Ja, es war halt, ich sag mal, es war das komplette Gegenteil. Der Costa war so ein kommunikativer Typ und eher lockerer. Man musste aber, wenn es zur Sache geht, wann er die Zügel anzieht. Und da war das halt einfach, er kam rein und alle auf die Art und Weise, ja, stillstehen so. Ne? Hier, ich gebe das Kommando, keiner kann eine Meinung haben, rechts, links, so wird's gemacht. Und ja, das funktioniert meiner Meinung nach nicht im Fußball. Du musst die Jungs mit ins Boot nehmen. Und das hat er erst gemerkt, wo es halt zu spät war. Da war es eigentlich schon die Messe gelesen. Ich glaube, wir haben auch unter ihm nur das Derby, glaube ich, 1-0 gewonnen, ne?
Ja, aber das...
Zu Hause. Ja, immerhin. Das hat ihm, glaube ich, nochmal ein bisschen Garantie gegeben. Aber das war nicht Darmstadt-like, muss man sagen. Ne?
Richtig.
Ja, deswegen. Ja. Und dann ist es ja, glaube ich, ich weiß noch, da sind wir dann letzter Spieltag vor der Rückrunde oder was war das schon, Rückrunde? Keine Ahnung, im Dezember sind wir dann Münster, haben wir dann unglücklich verloren und da sind wir zurückgefahren und da habe ich das erste Mal, hat er gemerkt, so, man muss doch ein bisschen anders sein. Und, aber da war die Mannschaft schon so weit weg, die kannst du nicht mehr einfangen. Und ja, dann hat der Präsident und der Vorstand halt den Schnitt gemacht. Ne?
Ja, Aber noch ein Satz zu dem Derby-Sieg gegen OFC. Immerhin hier Kickers-Killer Hanno Behrens damals.
Ne? Hat er reingeschweißt, gell?
Ja, hat er reingeschweißt. Ja. Du hast 5 Derbys gegen OFC mitgemacht. Das waren auch mal heiße Spiele, beziehungsweise das eine mit Toni, da war der Biberer Berg noch im Umbau. Ne? Und da war bei dem Spiel, von dem ich gerade spreche, das war auch 2012 dann, das war, meine ich, das Rückspiel. Und da war diese Hintertortribüne, die eine, noch nicht fertig. Und dadurch, bei dem Spiel waren noch nicht mal 9.000 Zuschauer, irgendwie 8.700 oder 8.800, was für Darmstadt gegen Offenbach wirklich ein Witz ist. Und die wollten auch aufsteigen in der Saison und hatten gute Mannschaft mit Kai Hesse und so weiter. Und dann waren da so wenige. Und dann von diesen 2.500 Darstellern, die da mit waren, wir alle dann so, für wen soll die Tribüne sein? Für wen soll die Tribüne sein? Ja, das war eine schöne Anekdote von da. Naja, und dann habt ihr noch eine Saison unter Dirk Schuster, habt ihr zusammengespielt, ne?
Genau, ja.
Wir kamen ja dann 2013. Da war, glaube ich, auch im Sommer bestimmt richtig Turbulenzen. Ich kann das nicht so beschreiben wie du, aber das würde mich mal interessieren, was das so für ein Gefühl war, wie so der Ablauf war, von wegen, ja, wir sind eigentlich weg und sucht euch mal was Neues oder bleibt hier in der Regionalliga. Und dann den Tag, wo es hieß, ihr bleibt doch drin. Da muss man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das würde mich mal interessieren.
Ja, es war ja, wenn man so ein bisschen die Geschichte von Anfang an weiterzählt, sagen wir mal, wir waren ja dann letzter unter Seeberger und dann kam ja der Schuster und dann haben wir ja sozusagen, kann ich mich noch daran erinnern, so die erste Amtshandlung, was er gesagt hat, ich will einfach, dass wir nicht auf die Tabelle schauen und wir haben unser letztes Spiel gegen Stuttgarter Kickers und das wird unser Endspiel. Das sind schon 8 Punkte, aber gut, wir kriegen es irgendwie hin. Ne? Und dann haben wir es halt echt hingekriegt, dass es unser Endspiel ist. Haben wir es dann nicht geschafft. Stuttgarter Kickers sind drin geblieben. Jetzt sind wir abgestiegen. Ich glaube, wer mal abgestiegen ist, ich glaube, das war Wahnsinn. Darmstadt, alle geheult, trotzdem Wasser. Ich hatte auch nur einen Vertrag für die dritte Liga, war arbeitslos. Ne? Ich war dann noch verletzt, habe mir noch Knorpelschaden zugezogen, weiß ich noch. Ja, das Kurioseste war, wir hatten dann noch ein Pokalspiel in Offenbach gegen Wiesbaden. Ging um DFB-Pokal. Dann gewinnen wir das, glaube ich, 4-0 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, 4-0.
Wir sind noch in den DFB-Pokal reingekommen. Aber du bist abgestiegen und konntest dich gar nicht richtig freuen, dass du im DFB-Pokal bist. Und ist Urlaub und bist in Urlaub, dass du mal abschalten kannst. Und vor einmal kommen da so Gerüchte raus. So, ja, also ich weiß noch, da bin ich Flughafen gefahren, dann ruft der Dick Schuster mich an. Dass es dann Gerüchte gibt, dass eventuell noch eine Möglichkeit gibt. Jeder, der Mannschaftschef ist heiß gelaufen, was ist da los? Ne? Und wir waren im Urlaub und dann kam die Nachricht, offenbar kriegt die Lizenz entzogen. Ne? Erstmal an die Bar gegangen, erstmal ein, zwei Kaltgetränke gezogen. Ne? Und dann ging es halt wieder von vorne los. Dann hat der Trainer angerufen und gesagt, ja, es hat sich erledigt, dritte Regionalliga, sondern wir sind wieder da. Ja, und da ist Training statt. Ne? Die Zeit wünsche ich keinem, weil du warst einfach total in der Ungewissheit. Du bist eigentlich abgestiegen und dann bist du wieder da. Ja? Und was danach entstanden ist, weiß ja, glaube ich, jeder.
Und ich würde sagen, wir sind auch gleich wieder da, weil wir uns jetzt auch schon wieder gut busy verquatscht haben. Und ich würde sagen, wir machen wieder 2 Folgen. Habt ihr Bock?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe auch gar keine Zeit. Natürlich, Mensch. Los, Folge 2. Auf geht's.
Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir uns gleich wieder sozusagen und dann werden wir mal sehen, was ihr zu zweit noch auf dem Feld erlebt habt. Also, hier, bis gleich, gell?
Bis gleich, ciao.